Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 306, Matthäus 28, 1-10.
Auferstanden von den Toten. Was heißt das eigentlich? Würden Sie gerne ewig leben? Wirklich? Ich meine, in dem Zustand, in dem Sie sich gerade befinden. Ja, den Tod zu besiegen, das ist ein alter Menschheitstraum. Aber dahinter versteckt sich eigentlich der Traum, dass es ein ganz langes, wunderbares Leben sein sollte. Ja, und ohne eine solche Perspektive ist ein ewiges Leben eher eine Horrorvorstellung. Also vergleichbar mit einer Gefangenschaft in einer endlosen Totheit. Aber wie ist das mit Jesus? Hat er nicht den Tod besiegt? Das sollten wir uns einmal näher anschauen. Im Evangelium des Matthäus, im 28. Kapitel, da heißt es: Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Er ist auferstanden von den Toten. Das sagt der Engel den Frauen. Ja, auferstanden. Ijiro. Das ist aufstehen oder auch auferstehen. Das ist aufwecken, aber auch auferwecken, aufrichten, erheben, aufwachen. Es ist praktisch das zentrale Ereignis des Christentums. Lässt man das weg, kann man den ganzen restlichen Kram auch weglassen. Aber was heißt das eigentlich? Eins ist klar, was es nicht heißt. Das heißt nicht so ähnlich wie Lazarus, der ja ins Grab gelegt wurde, 3 Tage darin lag, bis er schon zu stinken begann und der dann von Jesus ins Leben zurückgeholt wurde. Also es ist nicht ein Zurückholen ins Leben, denn Wenn man dann materiell wieder lebendig geworden ist, danach kommt die Alterung und dann kommt der Tod. Irgendwas ist da total anders. Der tote Körper ist nicht mehr da. Jesus hat einen völlig neuen, einen ganz anderen Körper. Ein Körper, in dem er bei Bedarf sichtbar oder unsichtbar werden kann. Er kann sogar anfassbar werden, also materiell. Er kann sein Aussehen beliebig gestalten. Und er ist offensichtlich ganz unabhängig von irgendwelchen materiellen Bedingungen. Ob die Tür geschlossen oder versperrt ist oder so, ist völlig egal. Der kann auch am Tisch sitzen und dann plötzlich verschwunden sein. Also eine ganz andere Art von Körperlichkeit. Aber er kann mit diesem Körper, wenn er will, mit den anderen zusammen auch essen und kann sich eben auch anfassen lassen. Ja, es ist also so etwas wie eine Klärung notwendig, um diese Begriffe wie Körper und Seele und Geist und alles das mal so ein bisschen zu klären. Da hat sich ja schon eine derartige Ansammlung von Missverständnissen und auch Denkfehlern so angesammelt, dass das einfach eine Klärung braucht. Aber zunächst einmal. Hat Jesus eigentlich den Tod besiegt? Das ist so eine Sprachform, die immer wieder verwendet wird. Und wenn wir etwas sagen, dann haben wir unsere Vorstellungen dabei. Sprache prägt eben die Vorstellungen. In dieser Formulierung, Jesus hat den Tod besiegt, ist der Tod ein mächtiger Gegner. Ein Gegner, der bekämpft werden muss und der eigentlich fast unbesiegbar ist. Er ist beängstigend und er wird irgendwie immer sehr gerne personalisiert. Ja, so da mit der Kapuze und der Sense und dem Gerippe. Es ist aber die typische Perspektive für uns aus unserem materiellen Leben heraus. Wir erleben ihm gegenüber so etwas wie eine Ohnmacht, eine Ausgeliefertheit. Wir machen die Erfahrung, dass das, was gestorben ist, irgendwie vernichtet wird. Letztendlich machen wir die Erfahrung aber für alle materiellen Strukturen. Die lösen sich alle irgendwann auf. Sogar Berge werden zerkrümelt. Alles zerfällt. Ja, die Physiker sagen uns, das ist das Wesen dieses Universums, nämlich die sogenannte Entropie. Und das heißt, es baut sich alles ab, alles beginnt sich auszugleichen letztendlich. Aber interessant ist doch, dass das Leben gegen diese Entropie immer ankämpft. Es baut immer Strukturen auf. Es schafft neue, eben auch höhere Strukturen. Aber der Tod, erstens ist er keine Person, klar. Aber der Tod ist eigentlich das, was man Entropie nennt. Also das, was irgendwie sich in diesem Universum von alleine ereignet. Alles löst sich im Ablauf der Zeit auf. Es gibt eine Zeit nur in eine Richtung. Und die Zeit führt dazu, dass alles, was sich bewegt, letztendlich in Richtung Auflösung bewegt. Ja. Das ist schon so eine Sache mit der Zeit da. Die ist ja mit dem Raum und mit Bewegung und mit Masse und mit Energie engst verwoben. Also da gibt es ja ganz klare physikalische Zusammenhänge, die gar nicht schon so ewig lang bekannt sind, aber inzwischen schon ziemlich. Dass also tatsächlich Zeit etwas ist, was man zwar feststellen kann und was man auch mit Bewegung und Raum und Ähnlichem zu tun hat, aber man weiß immer noch nicht, was das ist. Vielleicht wird man es nie wissen. Ja, und das Leben und der Inbegriff des Lebens für uns ist ja das, was wir Bewusstsein nennen. Das stemmt sich irgendwie ziemlich lange dagegen. Nicht ewig, aber ziemlich lange. Und auch unser Bewusstsein ist naturwissenschaftlich eigentlich völlig unverstanden. Also das, was wir so normalerweise Tod nennen, auch in seiner personalisierten Form, das existiert eigentlich gar nicht. Und das Leben erlischt auch nur scheinbar. Nämlich für uns auf der materiellen Ebene und das lässt dann sozusagen immer das, was der Auflösung anheimgegeben wird, übrig, also praktisch die Leiche. Ja, und viele Christen, auch namhafte Theologen, die bestehen darauf, dass der Tod immer ein Ganztod ist. Also das heißt, Seele, Bewusstsein, Körper, alles das bildet eine Einheit und löst sich auf. Es gibt ja nämlich so ein theologisches Unbehagen. Wenn das anders wäre, wenn die Seele wirklich übrig bleiben würde und wenn sie weiter existieren könnte, wäre da Jesus nicht so irgendwie überflüssig? Er soll doch erst für das ewige Leben sorgen, indem er tatsächlich uns auferweckt. Tja, und dann ist der gedankliche Ausweg dann dieser Ganztod. Naja, es passt irgendwie nicht, wenn Jesus zum Beispiel sagt, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und freute sich. So, entweder ist das jetzt sehr metapherhaft nur gemeint oder Abraham hat ein Bewusstsein und hat sich gefreut, als Jesus auf die Erde kam. Noch schlimmer ist es, dass auf dem Berg der Verklärung, wo Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes war, da sind ja Mose und Elias erschienen. Nicht nur erschienen, sie haben auch noch mit ihm gesprochen. Sie haben sozusagen mit ihm über das diskutiert, was ihn erwartet. War das jetzt eine Fiktion? Hat Jesus da einfach eine Projektion imaginiert? Oder waren das die beiden Personen wirklich? Und wenn sie es wirklich waren, gibt es den Ganztod schlichtweg nicht. Oder anders ausgedrückt, die Seele bleibt erhalten. Aber was bleibt denn da? Und wie bleibt es? Ist das identisch mit dem, was man ewiges Leben nennt? Ja, das ewige Leben, was muss Jesus uns für ein ewiges Leben geben, wenn wir sowieso so konstruiert sind, dass wir ewig sind? Könnte man ja meinen. Oder ist das bloß eine ewige Existenz? Ja, es gibt noch ein weiteres beliebtes Argument, nämlich, dass diese Unterscheidung zwischen Körper und Seele so eine typische griechische Konstruktion ist. Während das für die Hebräer niemals stimmte, bei denen ist das immer eine Einheit. Naja, wenn wir mal uns anschauen, wie Saul beispielsweise versucht hat, den verstorbenen Samuel beschwören zu lassen, was dann auch über ein Medium gelungen ist und der ihm den Untergang vorausgesagt hat. Und der ihm auch noch gesagt hat, warum störst du mich in meiner Ruhe? Also ganz offensichtlich ist das nicht so ganz wahr, dass da Körper und Seele einfach eine Einheit bilden. Wir sollten mal systematisch uns diese Denkfehler klar machen, die über diese Begriffe Körper, Seele und Geist eigentlich immer wieder üblich sind. Fangen wir mal beim Körper an. Körper ist ja erst einmal das, was man Materie nennt. Das sind Atome, Moleküle, das sind physikalisch-chemische Abläufe, in denen die Naturgesetze regieren. Und diejenigen, die das für die einzige Realität halten, für dieses klar Seele und Geist, das existiert einfach gar nicht. Das sind alles nur Hirnprozesse, also Fiktionen. Das sind chemoelektrische Prozesse, die uns vorgaukeln, dass es so etwas geben könnte, aber wir bilden uns das ein, das ist Fantasie. Und freier Wille ist eine Fiktion und Gott ist eine Fiktion und alles ist letztendlich wissenschaftlich erklärbar. Wirklich? Nehmen wir doch nur mal die Quantenphysik. Sobald man sich in das Allerkleinste hineinbegibt, dann löst sich dieses Universum von Materie und Energie, Raum und Zeit, das löst sich auf in ein komplexes Wechselspiel von Informationen und Wahrscheinlichkeiten. So, dass wir nur Schwierigkeiten haben, es zu verstehen, aber es lässt sich mathematisch dennoch präzise beschreiben. Und dann kommt noch dazu, wenn man sich einmal anschaut, wie das zum Beispiel mit der sogenannten Quantenverschränkung ist, wo Teilchen miteinander verschränkt sind und egal wie weit sie voneinander entfernt sind, sie aber dennoch ihre Eigenschaften in einer verblüffenden Art und Weise über Raum und Zeit hinweg quasi sofort übertragen. Das heißt, es muss so etwas wie eine Dimension hinter Raum und Zeit geben. Und zwar so, dass praktisch alles, was wir hier in diesem Universum feststellen können, miteinander verbunden ist. Alles ist miteinander verbunden. Und zwar unabhängig davon, wie weit es entfernt ist und vielleicht auch unabhängig davon, wie die Zeitabstände zueinander sind. Ja, und das heißt, es ist alles erheblich komplexer und nicht so auf die simple Art und Weise erklärbar, wie man glaubt. Je tiefer man kommt, desto mehr beginnen die Geheimnisse so geradezu geistig zu werden. Ja, was ist mit der Seele? Manche haben da so eine seltsame Vorstellung, dass Seele, wenn sie es gäbe, irgend so ein körperloses, geradezu durchsichtiges Gebilde sein müsste, so gespensterartig und so. Seele ist erstmal schlichtweg Bewusstsein. Und Bewusstsein will immer handeln. Bewusstsein bedeutet, es hat einen Antrieb, es will handeln, es will gestalten, es will Einfluss nehmen und es will sich in irgendeiner Weise auch sichern, es will sich abgrenzen und bewahren. Und genau für diese beiden Dimensionen der Existenz braucht eine Seele immer eine Art von, ich nenne es mal Körper. Ich ziehe dann den Begriff Leib vor, weil eine Seele braucht einen Leib. Und ein Leib, das ist erst einmal eine Gestalt, eine Art von Sphäre, in der es ein ganz klares Außen, sprich die anderen, und Innen, das bin ich selbst, gibt. Und das ist nun mal schon Leib. Und das ist gerade auch notwendig, damit wir auch anderen begegnen können. Auch Seelen können einander begegnen und können Informationen miteinander austauschen. Sie haben dafür eine Gestalt, ein Gesicht, können sich bewegen, haben eine sogenannte Sprache. Der Leib einer Seele ist sozusagen ihr Wirkorgan oder ihr Instrument für Handeln, für Begegnung und auch für die Bewahrung der eigenen Identität. Und dass dieser Leib dann erst einmal tatsächlich genau die gleichen Strukturen hat wie unser materieller Leib, das ist doch ganz praktisch. Das heißt also, wenn die miteinander verschränkt sind, dann passen sie auch ineinander. Also unser Seelenleib ist weniger ein Tentakelwesen als eben eine Gestalt, so wie wir Körper erfahren. Ja, jetzt stellt sich die Frage, was passiert bei dem sogenannten Tod? Die Seele verliert sozusagen ihren materiellen Körper. Entweder sie löst sich daraus oder er kann ja auch blitzartig vernichtet sein, das ist ja egal. Aber die Erfahrungen von sehr vielen Menschen zeigen, dass sich eigentlich der Seelenleib mit Bewusstsein davon trennen kann, dass er in sich die gleiche Person ist, die gleiche Identität hat, dass sie eine Empfindungsfähigkeit hat, dass sie Gefühle hat. Um diese andere Zuständigkeit zu beschreiben, hat sich dann so, das ist so eine Art von Behelf, feinstofflich. Das ist ein bisschen schwierig, weil der Begriff stofflich, da denken wir sofort wieder an irgendwas Materielles. Aber jedenfalls substanziell, so kann man das durchaus beschreiben. Ja, was nimmt denn eine Seele, wenn sie ihren Körper verlässt oder verlassen musste? Was nimmt sie dann wahr? Nun, das hängt offensichtlich von der seelischen Entwicklung ab. Liebesarm heißt nämlich auch gleichzeitig ziemlich blind zu sein. Das heißt, was sie wahrnimmt, das ist eher Düsternis und Wahnvorstellung. Und liebesreicher zu sein, das heißt auch, eine größere Hellsichtigkeit zu haben, Dinge, die mehr mit der Wahrheit zu tun haben, auch wahrnehmen zu können. Gut, bis dahin Man könnte noch eine Menge sagen, aber jetzt wollen wir mal zum Geist übergehen. Der Begriff Geist, der wird ständig verwechselt so mit dem Denken, mit dem Verstand, mit den Ideen, den Vorstellungen. Es ist nicht ganz falsch, aber es ist extremst verkürzt. Geist ist das innerste Wesen Gottes. Das hat Jesus der Frau am Brunnen ganz deutlich gesagt. Gott ist Geist. Das ist sein innerstes Wesen. Das ist das absolute Bewusstsein. Das ist eine unendliche Klarheit. Auch damit verbunden eine unendliche Gestaltungsmacht. Unvernichtbar. Ein Feuer unendlicher Liebe. Dieses Unendliche, das können wir zwar jetzt aussprechen, aber erfassen können wir es nicht, weil es eben unendlich ist. Es hat aber eine interessante Konsequenz, nämlich jeder beliebig kleinste Anteil an diesem Geist trägt in sich ebenfalls die Eigenschaft des Unendlichen. Das ist so ähnlich wie, wenn man mal ein praktisches Beispiel nimmt, wie das Abbild der Sonne in einem Tautropfen. Würden wir die Windsonne in einem Tautropfen einfach mal spektral messen, würden wir feststellen, das ist exakt das gleiche Spektrum wie der Sonne selbst. Das heißt also, irgendwie ist diese Sonne mit der großen Sonne verwandt, hat gleiche Eigenschaften. Nun ist es so, dass jede Seele eine Art Funken dieses göttlichen Geistes bekommt, mit auf ihrem Weg. Funken heißt erst einmal wirklich winzig. Man könnte es fast embryonal nennen. Und dieser Geist Gottes, der ist in uns ein Abbild der reinsten Liebe. Und das verbindet uns mit Gott. Das ist sozusagen die Nabelschnur, die wir mit Gott haben. Aber nun ist es so, dass die Seele von Natur aus in einem ziemlich eigensüchtigen Körper, jetzt auch der materielle Körper, erst einmal lebt. In einer ziemlich eigensüchtigen Welt. Das heißt also, von Liebe muss da erst einmal gar keine Rede sein, sondern da ist erst einmal die Eigenliebe, sprich das Haben-Wollen, das Dominante, was also die Seele eigentlich auch durchdringt und dass sie für alles hält, was in ihrem Leben wichtig ist. Aber sie bleibt frei, dahingehend, dass sie durchaus in der Lage ist, auf diesen vielleicht noch winzigen, aber dennoch spürbaren Liebesgeist in sich zu hören. Ob das nun ein feiner Zug des Gewissens ist, ein Gespür für das Wahre und Gute, für das, was Anständigkeit heißt, und darauf zu hören und das in sich wachsen zu lassen, das ist dasjenige, was problemlos jeder frei tun kann. Oder das Gegenteil. Das Gegenteil heißt nämlich, diesen Geist in sich abzuschnüren. Das müssen wir auch tun. Wenn wir so richtig für uns tätig sein wollen, dann müssen wir das auch abschnüren, weil das steht dann im Widerspruch zu dem, was wir eigentlich gerne machen. Das nennt man dann Sündigen. Ja, im zweiten Fall von diesen beiden Möglichkeiten führt das praktisch zu einer zunehmenden seelischen Zerrüttung oder Verödung meinetwegen. Und das führt zu einer Totheit, die ist gleichbedeutend mit Trennung von Gott, also wie eine Art von Verarmung unserer inneren Verbindung zu Gott. Und das ist praktisch der seelische Tod. Aber das ist ein Tod ohne Auslöschung. Ein Tod, bei dem wir existieren und bei dem wir auch noch erleben müssen, wie tot wir sind. Im ersten Fall machen wir erst einmal eine Beschreibung des Ideals, dann würde der Geist wachsen. Er würde dann letztendlich die Seele durchdringen und letztendlich mit ihr eins werden. Ja, faktisch aber ist das ziemlich unmöglich. Das aus eigener Kraft zu schaffen, in einer Welt, in der wir praktisch ständig nach allen Seiten dahingehend gezogen und gedrängt werden, uns im Wesentlichen um uns zu kümmern und mit diesem Körper, den wir haben, der auch permanent danach schreit, dass seine Gier befriedigt wird, ist das eigentlich fast nicht zu schaffen. Eigentlich nicht zu schaffen. Auch das, was man so Erleuchtung nennt durch die Meditation, wo die Betreffenden dann über Jahre hinweg meditieren und dann irgendwie eine Art von Erleuchtung bekommen, hat mit diesem Geist eigentlich gar nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Art von mentaler Training, nenne ich das mal. Was wir brauchen, ist schlichtweg Hilfe. Wir wären ganz schön aufgeschmissen, wenn wir diese Hilfe nicht angeboten bekämen. Der höchste Geist hat sich dafür entschieden, Mensch zu werden. Er bildet sich eine Seele mit einem menschlichen Körper. Eine Seele, die dann 30 Jahre lang daran arbeitet, mit ihrem Geist eins zu werden. Diese Seele heißt Jesus. Und dieser Jesus, der dann 3 Jahre lang die frohe Botschaft, also das Evangelium, dann tatsächlich in die Welt hineinträgt und es den Menschen, die davon erreichbar sind, auch verständlich macht und genau das mitteilt, worum es eigentlich geht, nämlich dass es darum geht, aus dieser inneren Gefangenschaft sich zu befreien, dadurch, dass er uns dabei hilft. Und diese Hilfe selber, die besteht darin, dass er zunächst mit seiner Liebe sogar am Kreuz den materiellen Körper komplett durchdrungen hat und dass er anschließend das gesamte sogenannte Totenreich, also diese Gesamtheit der von Gott getrennten Seelen, ebenfalls durchdringt, um dann von den Toten aufzuerstehen, wie es dann formuliert wurde. Jesus hat also einen völlig neuen Leib, dadurch, dass er jetzt von den Toten auferstanden ist. Es ist eben ein absolut neuer, ein geradezu vollendeter Leib, unabhängig von Zeit und Raum, bei Bedarf überall sichtbar und präsent, sogar multipräsent, das heißt also an beliebig vielen verschiedenen Orten gleichzeitig, allmächtig, allwissend, ohne jede Begrenzung in der Wahrnehmung, auch in der Handlungsfähigkeit, das geradezu perfekte Organ grenzenloser Bewusstheit. In Jesus hat sich Gott einen einzigartigen Begegnungsleib gegeben. Für wen? Ja, für all seine Kinder, die gegenwärtigen und die zukünftigen. Ja, und aus diesem Leib fließt dann auch das lebendige Wasser, von dem er dann immer wieder gesprochen hat, nämlich das Wasser seiner Liebe, direkt in unsere Herzen oder genauer gesagt in unseren vergleichbar winzigen Liebesgeist. Aber nur dann natürlich, wenn wir uns ihm öffnen. Und seine menschgewordene Liebe entzündet und stärkt unsere Liebe zu ihm so stark, bis wir selbst eine Quelle dieser Liebe werden können. Eine Liebe, die auch in einer durch und durch lieblosen Welt wirksam werden kann. Er schenkt uns damit einen Funken seiner Unendlichkeit. Und wenn wir ihn aufnehmen, dann heilt und reinigt, ja, heiligt er uns von innen heraus. Und genau das, das ist mit Glauben gemeint. Ein hingebungsvolles Vertrauen in seine Liebesmacht, die dann in uns mächtig werden kann. Als Ergebnis werden wir auch einen ihm ähnlichen Leib bekommen. Und das wird unsere eigene, eigentliche Auferstehung sein. Damit wir dann mit unserem Bruder und Freund Jesus die Ewigkeit mitgestalten können.